Ich stelle mich nur ganz kurz vor, falls irgendjemand mich nicht kennt. Also ich bin Carita Fahlbusch von TCC, da bin ich Pastorin. Was mich aber ausmacht, ist nicht meine Arbeit oder ähnliche Titel oder sonst noch was, sondern das, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Ich diene seit 30 Jahren in Leib Christi in Hamburg und davor war ich 15 Jahre in Finnland. Ich bin gebürtige Finnin, war ich in Finnland sozusagen Christ ohne Gemeinde und das war sehr ungünstig, weil ich habe meinen Glauben unterwegs verloren. Auch wenn ich eine heftige Bekehrung in Finnland gehabt habe, mit 15, wo wir konfirmiert werden, während Konfirmationsgottesdienstes, wo wir zum ersten Mal Abendmahl kriegten, wo ich stand mit dem Kelch und mit dem Brot in der Hand, so wurde ich mit dem Heiligen Geist so schwupp gefüllt. Und das kannte ja nun keiner, auch ich nicht. Aber ich war so betrunken, dass ich zurück zu meinem Platz nicht mehr gefunden habe. Und die Leute haben gedacht, in Finnland kriegt man nämlich immer Wein, richtig Wein. Und die haben gedacht, ich kriegte dann Kommentare, du hast wohl einen ganzen Kelch ausgetrunken. Aber das war tatsächlich das erste Mal, wo ich so in Kraft des Heiligen Geistes erfüllt wurde. Und meine Eltern sagten auch hinterher, du bist so verändert. Aber was ich aus dieser Geschichte sagen möchte, ist, du brauchst eine Gemeinde. Also im Falle, dass du hier sitzt und überlegst, ob eine Gemeinde sinnig ist oder nicht, mit allen Vor- und Nachteilen, was eine Gemeinde hat, alle, manche Schwierigkeiten, manche Freuden, so ist es immer, wenn Menschen zusammenkommen, so kann ich dir ganz einfach sagen, such dir eine Gemeinde, sei dieser Gemeinde treu. So. Das ist wichtig, weil dort formt dich Gott. Wir stehen jetzt zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Und das ist so ein bisschen die Einführung zu meiner Predigt. Ich glaube, das ist auch sinnig, den ersten Teil zu hören. Dieser Predigtreihe heißt ein treuer Weggefährte sein. Also wir stehen zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Und zu Pfingsten kam der Heilige Geist, der Beistand, den Jesus uns angekündigt hatten, seiner Kirche, seinen Jüngern, der Gemeinschaft der Heiligen, der damals da war. Und wenn der Heilige Geist auf die damalige betende Gemeinschaft kam, so war das wie eine Liebeszuweisung, eine Umarmung, ein Herzenskuss von Gott für diese Menschen, damit diese Menschen seine Gemeinde danach werden würden. Leib Christi, die Braut Christi. Und das ist manchmal ganz gut, das so ein bisschen emotional auch zu sehen, damit wir nicht den Heiligen Geist nur als irgendeine Kraftquelle und der macht dies und macht jenes, sondern eine Beziehung mit dem Heiligen Geist zu leben, bedeutet, sich in seinem Wesen hineinzubringen. Und mit diesem Wesen des wunderbaren Heiligen Geistes zu leben, das bedeutet, ihn zu kennen. Das bedeutet, ihn zu suchen. Das bedeutet, seine Qualitäten zu suchen. Und der ist unser Beistand, der ist unser Weggefährte. Von Gott gesandt, der geht mit dir diesen Weg hier auf der Erde. Und er unterrichtet seine Gemeinde. Seine Gemeinde wiederum soll dann dieses weiterführen. Also soll dann die Liebe Gottes, die Qualitäten Gottes, die Frucht des Geistes, die Transformation in jeden einzelnen Menschen zu Christus hin, weitertragen und da kommt der treue Weggefährte hin. Da geht es um den treuen Weggefährten, da geht es, also ich spreche heute nicht um den Ehepartner oder Ehepartnerin, die sind ja natürlich auch die treue Weggefährten, aber die sind nicht heute in meiner Predigt drin, sondern es geht mir jetzt um die Gemeinde. Wir alle sollten einander treue Weggefährten sein. Wir alle sollten treue Weggefährten sein. Es ist leicht, treu zu sein, es ist leicht, Weggefährte zu sein, wenn alles in Butter ist und weil alle Sonne scheint und alle nett sind, aber es ist nicht immer leicht, in Treue zu stehen, wenn es schwierig wird. Und ich möchte das ganz kurz nur anschneiden, dass Gott ist treu und er ist immer, immer da. Wir wiederum, wenn wir Treue zeigen zu einem Menschen, so ist es eine nachhaltige Beziehungspflege, ein nachhaltiges Miteinandersein. Und wenn wir nachhaltig beieinander sind, so richten wir weiterhin auf die Würde des Menschen, nämlich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir können nicht Weggefährten ohne die Kraft des Heiligen Geistes sein. Und deswegen habe ich mit Pfingsten angefangen. Wir können nicht Weggefährten sein ohne den Heiligen Geist. Zumindest nicht, wenn wir betrachten die Sache aus der biblischen Seite. Wir brauchen dringend den Heiligen Geist. Und heute Morgen gab es einen Beitrag, dass ihr beten wolltet, vor dem Herrn sein wolltet bis zu Pfingsten. Und das kann ich nur unterstreichen und sagen, sucht ihn, sucht ihn. Er ist nicht fern von uns. Er ist ja da. Also wir brauchen ihn ja nicht herunterzumelken aus dem Himmel. Und sagen, oh Herr, komm, denn du bist ja schon da. Du bist ja schon da. Es geht dir darum, dass du eine Beziehung dazu hast. Manchmal erkennt man nicht das, was einem am liebsten ist, weil man blind ist. Blind für Dinge, weil das Herz noch nicht bereit ist. Und so, wenn du jetzt gerade sitzt und sagst, ja, was soll ich denn nun zwischen Christi Himmelfahrt Pfingsten tun? Wie soll ich nun den Heiligen Geist erfahren? Setz dich hin und warte auf ihn. Vor vielen, vielen Jahren, so habe ich gesagt, so, nun ist gut, bin ich hin und alle diese großen Männer und Frauen Gottes, der lebenden Heiligen Geist, völlig so nahe, so real. Und ich, kleines Fliegelchen hier in Deutschland, ich weiß nur davon, aber ich erlebe nichts. Und so habe ich Gott gesagt in Urlaub, so, ich werde jetzt jeden Morgen ganz früh aufstehen und ich sitze, bis die Kinder und die Familie aufsteht und warte auf dich. Und habe ich den ersten Tag gewartet, nichts passierte. Es war natürlich sehr schön in Dänemark, aber das war das. Den zweiten Tag saß ich da und wartete. Dann wurde ich immer unruhiger und habe gedacht, naja, vielleicht ist doch nicht für mich was. Saß ich noch den dritten Tag da und wartete, kurz bevor dann die Familie aufsteht und den Trubel in einer sechsköpfigen Familie losgeht, so saß ich da und plötzlich spürte ich eine Hand auf meine Schulter und eine innere Stimme, die zu mir sagte, denn ich vernahm, ich bin bei dir. Dieser Moment hat mein Leben vollständig verändert. Die Gewissheit, dass der Heilige Geist bei dir ist, wie auch immer er dich begegnen möchte, ist meines Erachtens unerlässlich für ein intensives Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Also der Heilige Geist kommt über die Gemeinschaft, der betenden Gemeinschaft damals, berührt diese Gemeinschaft mit Kraft und Stärke, befähigt den Petrus aufzustehen und zu predigen, so wie er noch nie gepredigt hat. Aber vor allem geschieht etwas, die Braut Christi entsteht. Die Umarmung Gottes, durch den Heiligen Geist, das losschicken. Du sollst meine Gemeinde in dieser Welt sein. Du sollst mein Zeugnis sein für diese Welt. Du bist mein Zeuge in dieser Welt. Das ist das, was zu Pfingsten passierte. Und ich möchte heute über diesen treuen Weggefährten sprechen, weil es, wenn wir nur in dem geistlichen Teil bleiben, so bleibt es, wird es nicht praktisch für uns. Ich muss ja Gemeinde leben. Wenn ich nur rede vom Heiligen Geist, ja, was hilft das nun denn? Ich muss es leben. Ich muss es leben. Heute Morgen habe ich ganz viel über Trost in Bezug auf die Begegnung mit einem Weggefährten. Und heute Abend möchte ich über Gnade sprechen. Im Römerbrief steht etwas Wunderbares. Ihr habt ja wahrscheinlich eure Bibel dabei, wie ich hoffe. Schlagen wir diese auf und gucken in Kapitel 5. 1 folgende. Gerecht gemacht aus Glauben haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen und rühmen uns unsere Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Also gerecht gemacht aus Glauben haben wir Frieden mit Gott. Wir haben uns Gnade erwehrt, uns Vergebung ausgesprochen. Die Macht der Sünde über unser Leben ist am Kreuz gebrochen. Jesus ist zur Sünde geworden in unserer Stadt, damit wir teilhaftig seiner Gerechtigkeit werden würden. Und dann kommt es in der Zugang zu der Gnade, in der wir stehen. Ich versuche immer, Bilder zu malen, damit wir verstehen, worum es geht. Zugang zu der Gnade, in dem wir stehen. Es ist für mich ein Gnadenraum. Wir haben Gnade bekommen und das ist ein Gnadenraum, wo Gott uns, wo wir stehen, wo wir leben, wo ich Begegnungen habe. Und das ist für mich leichter zu verstehen, wenn ich dann über treue Weggefährten spreche und sage, gibst du deinem Gegenüber, wenn du ein Weggefährte von jemand bist, gibst du deinem Gegenüber einen Raum der Gnade, sich zu verändern? Denn was hat der Raum der Gnade sonst für eine Bedeutung, wenn nicht wir uns verändern können. Wenn nicht Christus in uns Platz und Form und Struktur nehmen kann. Die Frucht des Geistes kaufen wir nicht auf dem Markt, bei Aldi oder sonst wo. Die Frucht des Geistes bekommst du, wenn du in dem Raum der Gnade stehst. Und deine Unruhe austauschen lässt mit seinem Frieden. Deine Ungeduld austauschen lässt mit seiner Geduld. Deine Lieblosigkeit austauschen lässt mit Liebe. Galater 5, 22. Deine deine Schwierigkeiten, besonnen zu sein. Immer rasch, rasch, husch, husch. Und Gott gibt dir die Möglichkeit, das auszutauschen mit Keuschheit, mit Besonnenheit. Das heißt warten. Wer möchte warten? Keiner. Möchtest du warten? Möchtest du dich verändern lassen im Warten? In der Besonnenheit, in der Sanftmut, dass Gott dich tief berührt. Also, der Raum der Gnade. ist ein Raum, den wir den Menschen, mit denen wir gehen. Jesus sandte seine Jünger immer aus zu zweit, mindestens zu zweit, damit sie immer ein Du bei sich hatten, ich, du. Und dass sie dann sich begegnen können zusammen in dem, was sie da taten. Wenn wir ein Weggefährte hier auf Erden sind, zu jemand anders in der Gemeinde, so ist es eine Beziehung zwischen einem Ich und einem Du. Und das muss vom Herz zu Herz, in Augenhöhe, vom Herz zu Herz sein. Wenn es so ist, so guckt jemand auf den anderen herunter. Also dieser Raum der Gnade ist ein Ort, wo man sich fragen kann, lasse ich Gnade walten in dem Leben des anderen? Lasse ich Gnade walten in dem Leben des anderen, während ich ein Begleiter bin? Halte ich es aus, nicht zu kritisieren? Halte ich es aus, nicht alles besser zu wissen? Gebe ich Raum für die Gnade Gottes, für diesen Menschen? Das heißt, dass ich mich zurücknehme, damit Gott Gnade gewähren kann. Auch wenn ich es nicht verstehe, was dort passiert. Es geht nicht darum, dass ich verstehe, was dort passiert. Das ist nicht Gnade. Ich glaube, wir können niemals Gnade verstehen. Sondern den Raum geben, dass Gnade geschieht in dem Leben des anderen. Halten wir Dinge aus, die alles andere sind als weder schön noch bequem, vielleicht sogar sündig. Damit Hoffnung auf Herrlichkeit aufgrund der Gnade geschehen kann in dem Leben des anderen. Das bedeutet wiederum, dass es in dir, während du Wegbegleiter bist, etwas geschieht. Ich lese Philipper 2,8. Jesus erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Also er war treu den Willen Gottes am Kreuz bis zum Ende. Und dann in Johannes 15 so steht es, es gibt keinen größeren sozusagen Liebesbeweis zu einem Freund, als dass einer stirbt für den Freund. Natürlich ist es Jesus, der für uns als unser liebster Freund stirbt. Aber wir können ja nicht für alle unsere Freunde ständig sterben, für unsere Brüder und Schwestern sterben. Aber etwas kann in dir sterben. Zum Beispiel Besserwisserei kann sterben. Stolz kann sterben. Wenn du den anderen Raum der Gnade gewährst, so ziehst du dich zurück in Gehorsam zu deinem Gott, der dir sagt, halte dich zurück mit deinen Vorschlägen, halte dich zurück mit deiner Kritik, mit deinen theologischen Analysen oder deine Vorschläge für wie das hier laufen soll. Ich sage nicht, dass man nicht korrigieren soll. Aber man muss wissen, wann, wie und von wem. Wer soll korrigieren? Wer und wann soll es geschehen? Also, das Schwere ist für mich, wenn ich Weggefährte von jemand anders bin, und das bin ich nun seit 30 Jahren, Weggefährte von irgendjemand, der den Weg des Glaubens geht. Für mich ist es tatsächlich das Schwierigste, still zu sein. Zu bleiben still in der Anbetung und Stille Gottes, um zu sehen, wie die Gnade arbeitet in den anderen. Es ist tatsächlich für mich ein Sterbeprozess, abzugeben, mein Recht auf Recht haben. Und wenn irgendjemand mich gekannt hätte vor, was ist das denn, damals, wo ich 15 war, wenn irgendjemand von euch mich gekannt hätte in Finnland, dann würdet ihr wissen, dass dieses Recht auf Recht haben, das war mein Signum. Ich wusste alles. Ich konnte alles, ich wusste alles. Ich sagte auch alles, weil ich ja das, die Wahrheit mit Löffeln gefressen hatte. Und deswegen weiß ich, das war über diese vielen Jahre ein Sterbeprozess. Für viele Freunde. Für viele Menschen, die meine Weggefährten waren. In den Jahren. Aber durch Treue in der Stille, durch Treue in dem, den anderen einen Raum der Gnade zu geben, wird etwas vollbracht. Nämlich Jesus ruft am Kreuz aus, es ist vollbracht. Das Werk ist vollbracht. Da muss nichts dazu addiert werden. Und wenn wir treu sind, so ist das, was aus dem Prozess in denjenigen, den du begleitest, ein neuer Schritt in einer Vollendung eines Prozesses mit Gott. Darum geht es bei Wegbegleiter. Nicht um Unterhaltung, um ich muss so sehen, dass du genügend viele Informationen, Veranstaltungen und sonst was kriegst, sondern es geht um den Heiligungsprozess, nennt die Bibel das. Den Transformationsprozess Christi in dir. Auferstehung ist das auf Deutsch. Wenn Christus in dir aufersteht. Und das kommt zur Vollendung immer mehr und mehr. Also ein Wegbegleiter, ein Beistand, ein Weggefährte begleitet den inneren Erlösungsprozess in einen anderen Menschen. Und das ist ein hohes Gut. Ein hohes Gut, darauf aufmerksam diesen Weg zu gehen. Du hast deine Zeit von Gott gegeben, von hier bis hier gehst du mit irgendeinem Menschen. Ich habe viele Weggefährten und Wegbegleiter in meinem Leben gehabt. Gott hat mir viele Menschen an der Seite gestellt in diesen ganzen Jahren, von unterschiedlichsten Glaubensrichtungen. Ein wunderbarer alter Karmeliterpater aus Schweden, aus der russischen Orthodoxie, aus den ganz charismatischen Freikirchlichen, aus den katholischen, aus in Hamburg, aus dem evangelischen Kirche. Und so bin ich sozusagen ein ökumenisches Kind geworden. Und habe gelernt, vieles zu schätzen. Nicht nur das, was ich tue in TCC. Und Jesus trägt uns auf etwas, was ganz wichtig ist. In Johannes 15 sagt er, dies trage ich euch auf, liebt einander. Und das ist der Satz, der uns zum nächsten Punkt führt. Im 1. Petrusbrief 4, 7 und 8 steht es, das Ende aller Dinge ist nahe, seid also besonnen und nüchtern und betet. Vor allem haltet fest an der Liebe zueinander, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Also wir können wahrscheinlich alle nicht, wir können alle ja sicherlich auch sagen, das Ende aller Dinge ist nahe, das sagten damals die Apostel. Ich glaube, wir sagen das immer wieder, Denn jeden Tag, der vorbeigeht, jeden Tag, der neu kommt, sind wir einen Schritt näher an der Endzeit, wenn Jesus wieder zurückkehrt. Also vor allem haltet aber fest an der Liebe zueinander, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Ich habe lange, lange geknackt an diesem Text. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Ist es nicht meine Aufgabe als Wegbegleiter, Sünde aufzudecken und nicht zuzudecken? Zu zeigen, wo ist Sünde hier in dem Leben des anderen? Natürlich ist es das Wirken des Heiligen Geistes, der in den Menschen das bewirkt, dass die Sünde erfahren, dass die Reue wahrnehmen. Aber vielleicht habe ich ein paar Mal zu viel versucht, Sünde aufzudecken. Denn manchmal wird es so ein bisschen stemmeisenmäßig. Dafür habe ich jedenfalls in manchen Fällen Buße getan. Nun, was heißt es denn? Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Wie kann das denn so aussehen? Was sagt Jesus dazu und wie lebt er das vor allem? Ich kann ja nicht, das ist ja keine Eider-Deider-Decke, die ich da drauflege. Denn der Sinn der Übung ist ja nicht, dass die Sünde zugedeckt ist. Jesus kommt ja und für ein für alle Male so ist ein Opfer geschehen, damit die Macht der Sünde gebrochen ist. Dann ist es ja nicht meine Aufgabe, sie zuzudecken. Und trotzdem sagt die Bibel das. Also was meint Jesus damit? In Johannes 8,4 so wollte ich mit euch Stelle vorlesen. Also die Überschrift ist Jesus und die Ehebrecherin. Er war also unterwegs und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Wenn wir Jesus studieren, so finden wir immer wieder solche Momente, wo man denkt: Hallo, wie reagiert er? Was tut er? Ich kann euch nur empfehlen, ihn zu studieren in seiner Verhaltensweise, wie er handelt. Da kommt eine Frau, die von der Welt gesehen her eine Ehebrecherin war, auch noch an frischer Tat ertappt, damit niemand sagen konnte, das stimmt nicht. Und damals war das üblich, dass sie dann gesteinigt wurden, auch noch üblerweise erstmal eingegraben und dann gesteinigt, damit sie nicht weglaufen konnten. Kein schöner Tod, keine schöne Strafe. Diese Frau wird zu Jesus gebracht. Deckt er erst nicht mal die Sünde zu? legt er nicht erst mal eine Decke über sie und fragt den anderen, wenn du ohne Sünde bist, wenn ihr da mit den Steinen, wenn ihr da jetzt ohne Sünde seid, werf doch mal. Aber die wussten, dass das gar nicht möglich war. Und so gingen sie eins nach dem anderen weg. Dann richtet er sie auf und richtet sich auf und guckt diese Frau an und fragt, wer verurteilt dich? Und sie sagt, niemand. Und jetzt kommt die Kraft der Überführung, jetzt kommt die Kraft der Liebe. Und dann sagt er, weil er weiß, dass sie das verstanden hat, geh hin und sündige nicht wieder. Ich werde dich nicht verurteilen. Geh hin und sündige nicht wieder. Ich finde diese Stelle eine von den schwierigsten Stellen in der Arbeit als Pastor, als Seelsorger, um Menschen in die Erkenntnis zu bringen, nicht zu steinigen, sondern zu warten, seine Liebe darauf zu legen und zu warten, dass die Kraft des Geistes kommt und dann einfach festzustellen, auch ich verurteile dich nicht mehr. Geh hin und sündige nicht wieder. Wir wissen, dass diese Frau später ihn, so wie ich es zumindest gelernt habe, die Füße von ihn anbetete. Das ist diese Sünderin, die dann mit der Mutter Maria unterwegs war. Also das hat diese Frau nachhaltig verändert. Und ich kann nur einfach auch aus meiner Erfahrung oder meine Herausforderungen, denn das sind Herausforderungen. Meine Herausforderungen, meine Schreie, die würde diesen Raum füllen, wenn ihr alle die hören würdet in diesen 30 Jahren. Was ich zu Gott geschrien habe, Herr, hilf mir nicht zu steinigen, sondern hilf mir zu einer nachhaltigen Veränderung dieses Menschen, der offensichtlich gesündigt hat. Und da kommt meine Besserwisserei, Recht auf Recht haben. Ja, natürlich habe ich Recht, wenn ich sage, das ist eine Ehebrecherin. Und die Strafe ist, Aber dann lese ich das in der Bibel. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, Herr, hilf mir, dieses zu verstehen. Und ich kann nur sagen, ich habe es lernen dürfen und ich bin noch lange nicht fertig. Ich weiß für mich und meinem Dienst, dass jedes Mal, wo sowas geschieht, ich mehr als herausgefordert bin, auf den Geist Gottes zu hören. Was ist hier jetzt? Damit, was geschieht? Nicht damit ich gut dastehe, sondern damit das geschieht, dass dieser Mensch versteht und verwandelt wird zu einem Anbeter Gottes, zu einem, der Gott liebt. Das ist für mich Freiraum der Gnade. Das ist die Decke der Liebe, die Gott in Jesus in diesem Moment darüber geworfen hat. Aber ich bekenne ganz offen und ehrlich, es ist jedes Mal nach so vielen Jahren Dienst, ist es immer noch eine Herausforderung erster Klasse, wo ich froh bin, für eine gute Leiterschaft an meiner Seite, die mit mir dann im Gebet kämpfen. Denn alleine komme ich manchmal nicht durch. Manchmal schreit das Gesetz mir ins Gesicht und sagt, handel, Carita. Und Jesus sagt, warte, Carita. So, das Zweite, was ich mit euch durchgehen möchte in Bezug auf Liebe in der treuen, als treuer Weggefährte, ist in Johannes 4, die sehr bekannte Stelle, das Gespräch am Jakobsbrunnen mit der Samariterin, da kann man einen ganzen Tag predigen. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich predigen darf heute. Aber nun bitte. Oh. Schön. Naja, ich werde jetzt mich bemühen. Also das Gespräch am Jakobsbrunnen. Wir wissen alle, ich hoffe, dass ihr alle das wisst, dass es also, Jesus kommt und geht durch Samarien, dann kommt er an den Jakobsbrunnen und dort ist dann eine Frau, die Samariterin, mit der er dann ein Gespräch anfängt. Und sie sagt in Vers 9, die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Wie kannst du bitten um Wasser von mir? Ich bin Samariterin. Jesus sagt, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Es geht also hier weiterhin um die Frage, wie bin ich ein Weggefährte, gemäß Gottes, nach Gottes Herzen, nach dem Herzen Jesu. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich in solchen Konfrontationen komme, hier, die Juden verkehren nicht mit den Samaritern, dann fange ich an zu diskutieren, aha, warum, theologisch vor und rück und sonst was. Zumindest ist die Gefahr sehr groß, dass man sich verwickelt in unnötigen Gesprächen. Jesus tut es gar nicht, sondern geht schnurstracks auf eine Ebene hinein bezüglich lebendiges Wasser. Wer er ist und was er gibt und was er in den Menschen bewirkt. Er folgt nämlich ein ganz wichtiges Ziel der Liebe, dass diese Frau zu einem gewissen Punkt kommt in ihrem Leben. Dann geht das Gespräch also weiter. Sie sagte dann zu ihm, hast du kein Schöpfgefäß, Herr? Die Brunnen sind tief. Woher willst du dann nun das Wasser haben? Jesus antwortet wieder, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu sprudelnder Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Merkt ihr die Liebesstrategie Jesu? Seine Pädagogik als Weggefährte, als Wegbegleiter. Und das ist genau das Gleiche, was der Heilige Geist in uns bewirkt, das Wesen Christi. Er hebt die Situation von einer trivialen, hast du mal eine Schale Wasser, hast du eine Schale, wie willst du das Wasser da schöpfen aus diesem tiefen Brunnen? Oder Samariter und Juden beschäftigen sich nicht miteinander. Er hebt das ganze Gespräch sehr schnell auf das Wesentliche der Erlösung. Du sollst deine Quelle sein, wo dieses Wasser, was du von mir bekommst, was du trinkst und nie wieder Durst kriegst, und du wirst zu einer Quelle, wo es sprudelt lebendiges Wasser aus dir heraus. Er hat also das, was ganz trivial war, allgemeine Diskussionen über Schöpfgefäße und Nationalitäten, hat er gehört, aber nicht darauf reagiert. Und heb das hoch zu der Transformation, die in dir und mir geschehen soll. Das ist die Aufgabe eines treuen Weggefährten. Jeden Menschen hin zu diesem lebendigen Wasser, zu dieser Quelle, dem wir sein sollen, damit das Reich Gottes in dieser Welt gebaut wird, Gemeinde gebaut wird. Aber damit ist er noch nicht fertig, denn er sieht dich. Das ist auch ein wichtiger Punkt bei dem Weggefährten sein. Ich bin bei dir, ich sehe dich. Du bist mir wichtig. Du bist mir wichtig, weil ich dich liebe. Dann geht's weiter. Da sagte die Frau zu dem Herrn, zu Jesus: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Gute Antwort, damit ich nicht ständig hin und her zu Brunnen rennen muss. Aber immer noch ist Jesus nicht fertig mit dir. Und dann sagt er sagte zu ihr: Geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Was hat das mit Wasser zu tun? Mit Trinken, mit Durst? Gar nicht. Also, geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Und jetzt kommt, die Frau antwortete: Ich habe keinen Mann. Jesus sagt zu ihr: Du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Nennt man Ehebruch. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Liebe. Hier ist es wieder für mich, dieses ganze Gespräch, diese Liebe, die er über diese Frau, über ihr Leben rausschmeißt. Er hätte ja ihr gleich sagen können: Sag mal, hallo. Also, du hast 5 Männer gehabt. Mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst und schläfst, ist nicht dein Mann, also bist du auch eine Ehebrecherin. Also her mit der Strafe. Was willst du denn eigentlich hier? Aber das tut er nicht. Er sieht mit seinem Herzen. Er sieht mit seinem Herzen. Das nennt man die prophetische Gabe. Er sieht mit seinem Herzen und schaut in diese Frau rein. Schaut durch das, was äußerlich da ist, und schaut in den Wunsch Gottes, sie zu transformieren, zu Christi Ebenbild. Zu dem, was wir, du und ich werden sollen, immer mehr. Christus in dir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Diese Transformation. Die prophetische Gabe, die Gabe der Weisheit und der Erkenntnis, ist eine Art von, zum Teil zumindest, ist eine Art von diesem liebesüberdeckenden Teppich, weil derjenige, der das hört, weiß: Aha, Gott sieht mich. Und weil Gott mich sieht, weiß ich kann Buße tun. Da klagt mich niemand an und steinigt mich niemand. Ich weiß, da ist genügend Gnade, um Buße zu tun. Diese Frau war für immer und ewig verwandelt. Außerdem hat es dann noch einen evangelistischen und missionarischen Punkt, aber das wollen wir jetzt nicht behandeln. Aber sie wurde nachhaltig verwandelt. Dann zu uns als Glieder des Leibes Christi. Ist dieses hier für mich eine kardinalpädagogische Übung? Zur rechten Zeit zu bitten um das prophetische Wort in die Situation hinein, damit das, was vom Kreuz fließt, die Vergebung der Sünden, in dem Leben dieser Frau geschehen kann. Das fordert Mut. Auch für uns, immer wieder die Schritte zu tun. Und fordert immer ein Ohr an dem Herzen Gottes, um zu wissen, zu welcher Zeit kann ich was sagen. Denn das, was ich sage, wie in diesen beiden Beispielen, um zu verstehen, diese Stelle, die Liebe deckt viele Sünden zu. Es ist nicht ein Eider-Deider-System, sondern es ist ein sehr klares, ein sehr in der Kraft des Geistes Gottes, Überführung von Dingen, die nicht richtig sind, vor seinem Thron. Und das ist und bleibt eine Herausforderung, die wir aber als Gemeinde umarmen sollten. Ich sage bewusst umarmen sollten, weil es ist ein Geschenk Gottes, wenn wir wenn wir Menschen in ihrer Not so heben können, dass sie nicht zerschmettert sind, sondern dass sie heil werden können. Und ich habe selbst viele, viele Jahre an diesen Themen arbeiten müssen und muss es weiterhin, weil ich weiß und ich habe auch Buße getan bei den Menschen, wo ich es falsch gemacht habe und vor Gott vor allem, weil ich nicht immer weiß, wie viele Menschen das waren. Aber ich war auch viel zu hart zu Anfang meines Dienstes, weil ich es noch nicht gelernt hatte. Aber Gott hatte auch Gnade mit mir. So möchte ich dir zusprechen, Gott hat Gnade mit dir. Aber wir dürfen ja jeden Tag lernen und wir dürfen ja neu jeden Tag entdecken. Und so wollte ich das aus meinem Herzen mit euch dieses teilen, weil es ist ein herausfordernder Dienst, ein treuer Weggefährte in der Kraft des Heiligen Geistes zu sein. Amen.